Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Was, wenn der eigentliche Wert eines Restaurants nicht auf dem Teller liegt, sondern am Tisch? Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, ich habe heute zwei Gäste mitgebracht, zwei Gäste mit im Gepäck. Und das Thema, über das wir sprechen, hat mich, ehrlich gesagt, seit der Internorga dieses Jahr in Hamburg nicht mehr losgelassen. Ich habe viel drüber nachgedacht und eigentlich, wie es meistens so ist, es fing alles ganz harmlos an mit einem Coffee Date im Café Future. Jan-Peter und ich, wir waren verabredet, wir haben uns lange nicht mehr gesehen und wir haben gesagt, komm, schnacken wir ein bisschen Kaffee trinken. Und ja, und dann kam Markus Roman hinzu. Und es entstand ein Gespräch, was wir dann zwischenzeitlich so ein bisschen cutten oder pausieren mussten. Nicht, weil es so schlimm war oder so hitzig, sondern einfach, weil das so viele tolle Ideen waren und so viele tolle Inhalte, die auch für uns in der Gastronomie in der Zukunft wichtig sind, unserer Meinung nach. Das könnt ihr da draußen nachher natürlich viel besser beurteilen. Aber wir wollten es einfach gerne mit euch teilen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir treffen uns mal virtuell auf ein nettes Gespräch mit Mikrofon und halten das für die Nachwelt fest. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich riesig auf dieses Interview. Und jetzt sitzen wir drei dann auch tatsächlich am Mikro. Und die Frage, um die es heute und damals auch ging, damals, vor ein paar Wochen ging, heißt oder ist eigentlich relativ simpel. Wofür brauchen wir die Gastronomie? Und klar, ja, kann man jetzt sagen, zum Essen und Trinken, ja, aber was, wenn das gar nicht mehr der eigentliche Hauptgrund ist, warum Menschen in ein Restaurant gehen? Was, wenn der eigentliche Wert eines Restaurants nicht auf dem Teller liegt, sondern am Tisch? Im Gespräch, in der Begegnung, in der Tatsache, einfach nicht einsam zu sein. Und es gibt gerade spannende Bewegungen. Restaurants, die Handys verbieten, musst du am Eingang abgeben. Cafés, in denen du Schach spielst und Tacos isst. Orte, an denen du abends Akt zeichnest, statt Netflix zu schauen. Und hochgradig alles analog, mitten in einer Welt, die eigentlich immer digitaler wird. Und gleichzeitig stehen Gastgeber und Gastgeberinnen unter massivem Druck. Ja, Mieten steigen, Personal fehlt und wird immer teurer. Und die Frage ist einfach, wie rechnet sich das? Und genau darüber sprechen wir heute mit Jan-Peter Wulff, Journalist, Gründer und Herausgeber von Nomiblog, dem B2B-Magazin für die Gastronomie und Mitgründer der Initiative Hosting Tomorrow und Markus Roman, Chef vom Dienst-Online-Fachverlag Foodservice, der die Gastro aus der operativen Foodservice-Perspektive kennt, schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir reden heute über den dritten Ort, über analoge Gegenbewegungen, über ein Modell in Berlin, das den Mietdruck komplett eliminieren kann. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, herzlich willkommen ihr beiden. Schön, dass ihr da seid und dass wir uns jetzt hier wiedersehen.
Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr vielen Dank für die Einladung.
Dann lass uns mal direkt einsteigen ins Thema. Jan-Peter, du hast bei der Internorga einen Satz gesagt und da habe ich länger drüber nachgedacht und du sagst oder hast gesagt, Gastronomie als Schutzraum gegen Vereinsamung. Was meinst du genau damit?
Ja, was meine ich damit? Also Gastronomie ist immer schon Ort der Begegnung gewesen, wo Menschen zusammenkommen, Ort der Austausch, der Inspiration. Wir kennen das alle, selbst wenn wir vielleicht sogar mal gar nicht so uns mit jemandem verabredet haben. Manchmal ist das irgendwie auch alleine in einem Café zu sitzen, einfach diese Gesellschaft zu genießen, dass Menschen drumherum da sind. Es gibt ja viele Menschen, die auch in Cafés zeitweilig arbeiten. Ich kann das nicht so gut, aber andere können das. Man merkt, da ist so ein Bedürfnis dafür da, in der Gemeinschaft zu sein. Und dann natürlich darüber hinaus, dass man sich wirklich mit Menschen verabreden kann, Menschen treffen kann. Diese Orte werden ja nicht mehr in der Gesellschaft und wir verbringen viel Zeit Im ersten Ort, dem Zuhause. Ja, bei mir ist das aktuell sogar der zweite Ort, der Arbeitsplatz, weil ich relativ viel im Homeoffice bin. Deswegen freue ich mich dann immer auf den dritten Ort namens Gastronomie, wo ich dann wirklich Menschen dann auch treffen kann und mich mit ihnen austauschen kann. Ich glaube, dass das immer wichtiger wird, weil überall, vor allen Dingen im ländlichen Raum, aber nicht nur im ländlichen Raum, Gastronomien ja verschwinden und ja, da natürlich Lücken entstehen, die zu füllen sind.
Ja, ich finde auch so richtig tolle dritte Orte, wovon man lange erzählt, ist, wo man einfach so völlig random mit irgendwelchen anderen Leuten zusammenkommt, wo es einfach so richtig eng ist oder klein ist und man mit anderen Leuten am Tisch sitzt und was irgendwie völlig, ja nicht unwirklich, aber schon nicht normal ist für uns Deutsche, aber da kommt man irgendwie raus und bringt tolle Geschichten oder ein tolles Gefühl irgendwie mit sich. Kennst du solche Orte oder hast du eine konkrete Erinnerung, Markus, von so einem besonderen dritten Ort?
Also ich finde generell, das ist halt für die Gastronomie wahrscheinlich schon so lange es die gibt, dass man halt nicht immer nur Essen mitverkauft oder Getränke, sondern es ist immer eine Emotion, die mitverkauft wird. Das ändert sich nach gesellschaftlichen Bedürfnissen, vielleicht auch nach Zielgruppen. Das ist aber immer sehr, sehr essentiell und das gilt ganz sicher für das, woran wir jetzt wahrscheinlich denken, irgendwelche Terrassenlokale, irgendwelche Geschichten, wo man sich zusammentrifft, wo wir jetzt gerne hingehen. Aber wenn man mal so in der eigenen Biografie oder wenn ich in der eigenen Biografie zurückdenke, dann gab es das auch schon viel früher. Also in der Schulzeit, wo wir auch nicht viel Geld, wir werden nachher auf die Aspekte ja auch nochmal kommen, hatte. Wir haben uns, bevor wir weggegangen sind, auch bevor man getrunken hat quasi, also mit 12, nein, also Spaß, sondern also so kurz vorher, also bevor man wirklich das erste Mal in die Stadt gehen durfte irgendwie und zu Hause auf 15, 16 rausgelassen ist, ja, wir haben uns bei McDonald's getroffen, natürlich, weil man schnell da irgendwie was gekriegt hat und das war damals halt zugänglich, man konnte das von seinem Taschengeld irgendwie machen und hat das trotzdem schon als Begegnungsort stilisiert. Jetzt, egal, ob wir von Bars reden, ob wir, wenn wir, was ich finde, seit Corona in Deutschland erst richtig Fahrt aufgenommen hat und immer, immer wichtiger wird für die Gastronomen, die Außengastronomie. Also wenn wir in manche Innenstädte hier gehen, wir haben ja teilweise schon Szenen, wie man sie sonst nur aus dem Italienurlaub kannte irgendwie. Also dass ab Mai die Terrassen voll sind, die Leute sitzen da, es gibt ein Bedürfnis dafür. Und ich glaube, das hat Gastronomie schon immer ausgezeichnet. Ich glaube, das geht auch nicht weg, wenn wir auch wissen, dass die Herausforderungen für die Unternehmer natürlich parallel nicht kleiner werden momentan.
Ich möchte da mal kurz drauf eingehen. Du sagst was Spannendes. Haben wir früher übrigens auch gemacht. Bei uns war es leider nicht McDonald's damals, sondern Burger King. Da waren wir alle nicht so happy. Wir wären lieber zu McDonald's gegangen damals. Aber das haben wir auch gemacht. Wir haben vorher eine Kleinigkeit noch getrunken und waren dann bei Mc's und haben gegessen oder irgendwas Vergleichbares. Und jetzt gehen wir ja auf das Thema ein, der dritte Ort. Und es geht nicht nur zwingend um Essen und Trinken, sondern um einen Begegnungsort. Dann müsste man ja eigentlich sagen, wenn McDonald's das versteht in Zukunft, dann geht es ja nicht mehr nur darum, dass ich dort einen Burger esse, sondern dann könnte ja selbst McDonald's dann in der Hinsicht eine Konkurrenz sein, die das schneller umsetzen oder anders besser umsetzen als wir in der Gastronomie. Besteht die Gefahr?
Ich weiß nicht, ob ich es als Gefahr sehen würde. Gut, ich arbeite auch bei einem Fachmagazin für Systemgastronomie. Was soll man da groß sagen? Aber definitiv, also sehe ich auch bei Neugeschichten, dass sich sogar viel mehr an dieser schnellen Geschichte momentan wieder orientieren. Also jetzt aus unserer Warte raus, wenn wir gucken, mal vor 10, 15 Jahren gab es dann eher sowas, wo immer die Bar und das Restaurant irgendwie bei den systematisierten Sachen nebeneinander war. Wenn ich jetzt gucke, was neu und erfolgreich ist und auch neben den großen US-Marken, also wenn man sowas wie Goldies nimmt oder wie Burgermeister oder auch neue Pizzaläden, geht es tatsächlich eher daran, dass die Essensaufnahme eher in Richtung Quick-Service geht. Trotzdem will man für seine jeweilige Zielgruppe zumindest eine gewisse Aufenthaltsqualität bringen, ob über den eigenen DJ, ob über das puristische Innendesign. Also man hat schon beides und ja, das verstehen solche Unternehmen oder die großen Unternehmen, die erfolgreich sind, verstehen das gut. Und meine Beobachtung ist, dass wer das momentan gut kopiert, mit vielleicht auch, sagen wir mal, anderem, vielleicht höherwertigerem Essen, da tatsächlich momentan auch erfolgreich sein kann.
Mhm. Ja, dem würde ich zustimmen. Also Goldies, natürlich in den meisten Betrieben sind die natürlich sehr, sehr auf Schnelligkeit aus. Also das jetzt alle Konzepte dieser Art, die alle in die Multiplikation gehen mit Order-Kiosks und möglichst ja am besten soll man mit dem Essen dann gleich wieder verschwinden. Gleichzeitig hat Goldies ja zum Beispiel hier in Berlin im KDW in der 6. Etage ein Konzept eröffnet, die Goldies Bar, die sehr auf Aufenthaltsqualität aus ist. Also da sitzt man wirklich wie in so einem Retro-Diner. Es gibt einen Steakhouse-Burger, der kostet auch irgendwie über 30 Euro, also auch ein Premium-Produkt. Aber alles, und die haben auch eine eigene Bartenderin jetzt eingestellt. Also man kann dieses Konzept auch in verschiedene Richtungen spielen, vom wirklichen reinen To-Go bis hin zu einem, ja, dann wirklich wieder sehr, sehr genuin gastronomischen Konzept. Und was ich eingangs meinte mit diesem Bedürfnis nach, ja, nach diesem Treffen an Verweilen an Orten, ne, weil wir jetzt, weil ihr beiden jetzt schon so schön auf eure Jugend rekurriert habt, ne, wo ihr euch so getroffen habt. Also das für mich prägendste Beispiel in diesem Jahr war, habe ich in Frankfurt gesehen, in der Taunusanlage. Da ist so ein Kiosk. Du kennst den wahrscheinlich, Markus, ne? Der ist so direkt gegenüber von der Oper, da stehen irgendwie abends 200-300 Leute und unterhalten sich da. Corner nennt man das ja auch, das kennen wir auch aus anderen Städten. Ne? Es ist natürlich irgendwie ein gastronomisches Bedürfnis, also sich begegnen, zusammen ein Getränk nehmen und plaudern. Nur hat die Gastronomie in dem Fall natürlich nicht so viel davon, weil es natürlich ein reines Kiosk- und To-Go-Geschäft ist. Und ob es eine Schankgenehmigung gibt, in dem Fall mag das der Fall sein, aber hier in Berlin gibt es auch viele Beispiele, wo es das gar nicht gibt, wo es auch Kioske gibt, die halt einfach Plätze hinstellen und ja, so eine Art Paragastronomie veranstalten, wie man das in Österreich nennt.
Genau,
also das ist.
Die sich ihre Außengastronomie aufgrund der Gegebenheiten einfach selber schaffen irgendwie.
Richtig.
Die auch garantiert keine Terrassengebühren bezahlen, ne, wenn man das so irgendwie. Aber das gibt's, ja, tatsächlich. Also das, was du jetzt genannt hast, war mir nicht direkt vor Augen, aber in Frankfurt ist ja sowas, was hier unten am Main gibt's das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man auch da irgendwie draußen sitzen kann auf Liegestühlen. Und da ist die eigentliche Gastronomie oder das, wo die Leute sich holen, die machen da schon Geschäft. Aber das ist ja viel kleiner, als das erstreckt. Also erstreckt sich auf diesem Grünstreifen Main über, weiß ich nicht, wahrscheinlich 200 Meter oder irgendwas. Mhm. Ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, aber es ist natürlich genau das. Und das ist eigentlich auch was mich für die Branche ein bisschen positiv stimmt, weil es ja offensichtlich einen gesellschaftlichen Bedarf gibt. Und egal, wie lange man zurückhört, und das mag sich irgendwie ändern und das muss auch nicht immer der persönliche Geschmack sein, aber das ist so ein, zumindest von den meisten Menschen, so ein Grundbedürfnis irgendwie, das da halt gestillt wird.
Das Beispiel, was du gerade genannt hast, Jan-Peter, kenne ich. Da sind wir schon vorbeigegangen. Wenn wir jetzt in Frankfurt machen, wir auch zwischendurch diese Workshops im Pionierhaus und dann sind wir da auch dran vorbei. Deswegen kenne ich das. Aber da muss man ja auch sagen, die Gastronomie oder das gastronomische Angebot steht dort nicht im Vordergrund, sondern dass man halt zusammensteht. Das ist ein schönes Beispiel für das, worüber wir hier gerade sprechen. Und meine Sorge ist halt, dass die besten Gastgeber und Gastgeberinnen in den nächsten 5 Jahren immer noch versuchen, ihr kulinarisches Angebot zu tunen und noch nicht verstehen, dass es darum in erster Linie nicht zwangsläufig geht, sondern dass ich dann vielleicht auch mal nach einer anderen Ecke gucke, die nichts mit Essen und Trinken zu tun habe. Das ist meine Sorge bei dieser ganzen Geschichte. Und vielleicht mal die Frage an dich, Jan-Peter, wenn ich so einen Raum schaffen möchte, egal ob öffentlich oder bei mir in meiner Gastronomie, wie müssen solche Räume gestaltet sein oder was muss so ein Raum mitbringen, damit die Leute sich auch dort gerne aufhalten oder diese Begegnungen stattfinden? Was denkst du?
Ja, das ist natürlich eine große Frage. Das ist, ich denke, auch ein Stück weit konzeptabhängig und auch typenabhängig, ne? Also auch und anlassabhängig natürlich auch. Möchte ich jetzt das nette Gespräch zu zweit haben? Ich war vor kurzem im Restaurant, das war wirklich brechend voll und alles war super eng gestellt. Was ja auch aktuell so ein Trend ist, dass natürlich versucht wird, die Kapazität wirklich hochzufahren und in kurzer Zeit möglichst schnell einen hohen Durchschnittsbon zu erzielen. Verständlicherweise, völlig. Aber es war jetzt für den Anlass, nämlich ein Gespräch zu zweit mit einer Person, die ich lange nicht mehr gesehen habe, denkbar unangebracht oder einfach nicht das Passende für mich in dem Fall. Was anderes ist es dann, wenn ich ja vielleicht mit Freunden unterwegs bin, wir wollen uns irgendwo treffen und es darf gerne ein bisschen laut sein, man möchte mit anderen Leuten in Kontakt treten, dann kann es auch ein offener Raum sein mit sehr vielen Stehplätzen. Gerade boomen ja diese ganzen Stehausschank-Konzepte zum Beispiel, ne, in München, aber auch in Stuttgart. Mal gucken, wann wir nach Berlin auch so ein ähnliches Konzept mal bekommen, wo es wirklich um das schnelle Getränk im Stehen geht. Und das ist ja so einem, diesen beschriebenen am Kiosk stehen und Bier trinken dann schon wieder sehr nah, aber dann wieder ein gastronomisches Konzept, ne? Also das kommt halt immer so ein bisschen auf die Zielgruppe, auf den Anlass und auf verschiedene Geschichten an. Aber grundsätzlich, versuche ich mal zu beantworten, ist es schon sehr, sehr wichtig, von den Gästen und ihren Bedürfnissen und Anlässen her zu denken und den Raum dann auch entsprechend so zu gestalten. Das ist aber natürlich eine große Herausforderung.
Ja, ich glaube, also, in manchen Fällen fühlt man das auch einfach als Gastgeber oder auch als Gast. Das ist einfach etwas, was man ja im Herzen trägt und dann einfach spürt. Und wenn man als Gastgeber, Gastgeberin das nicht spürt, dann muss man mal jemanden fragen, der das irgendwie im Gefühl hat, ob meine Gastronomie das mitbringt oder nicht. Und Markus, wir hatten damals in Hamburg gesprochen und du hattest erzählt von Community-Formaten, du hast das Thema Shared Tables angesprochen. Und wie schaffe ich es als Gastgeber oder Gastgeberin, dass Gäste nicht nur kommen, um zu essen, sondern dass die auch bleiben und wiederkommen.
Also ich glaube, da hat Jan Peter aber schon ganz viel gesagt, was da wichtig ist und du auch. Man braucht halt diese Empathie für den Gast und für den Ort. Ich glaube, es gibt nicht das Konzept, wo man sagen kann, ein Raum muss so aussehen oder ich kann genau das anbieten, sondern du musst dich, und selbst für multiplizierte Konzepte kann zwar das Grundgerüst stehen, aber ich muss mich vor allem auf die örtlichen Gegebenheiten einlassen. Und das sind natürlich einmal die räumlichen, aber es sind vor allem die Menschen, die zu mir kommen. Also kann ich mir in einer Gegend so ein junges, hippes, hohe Studentenzahlen leisten? Brauche ich vielleicht eher was, gibt es mehr Leute wie Jan Peter, der gerne alte Freunde wieder treffen will und einfach mal ein bisschen Ruhe hätte und dort in der in Hamburg gibt es zum Beispiel, weil er diese Stehkonzepte angesprochen hat, gibt es rund um die Messe, ich weiß das Viertel gerade nicht, viele so kleine Weinbars, wo man sich einfach nur hinstellt und auch was zu essen haben kann und einfach dann machen kann. Und das wird wahrscheinlich nicht überall funktionieren. Sharing ist Gott sei Dank nicht mehr so verpönt, wie es wegen Corona jetzt einfach mal war. Es war davor auch ein Riesentrend. Ihr werdet euch auch beide erinnern. Das war Sharing is Caring und irgendwie alle drei Wochen gefühlt hat sich ein neues Sharing-Konzept entweder konstituiert oder wollte größer werden. Das ist es aber glaube ich nicht alleine, weil es gibt halt immer mehrere Trends gleichzeitig. Wir berichten alle halbe Jahr auch wieder über Single Dining, dass die Leute wieder alleine essen gehen etc. Es muss halt ein bisschen zusammenspielen, glaube ich. Also das Wichtigste ist, was ein Gastgeber in der Regel ja eh hat, eine gewisse Empathie, die auszuloten und zu gucken. Worüber wir in Hamburg ja auch gesprochen haben, war dann dieses die Nachbarschaft einbinden. Ich hatte da das Beispiel von Plex Coffee genannt. Gerade deswegen, weil Plex Coffee ja so ein bisschen was macht, was an anderen Stellen kritisiert worden ist, weil der Kaffee ist relativ günstig. Sie sind kleineren, aber die sind sehr stark auf ihre Nachbarschaften zugegangen und haben gesagt, ihr könnt bei uns in den Läden auch andere Sachen machen und wenn man das ehrlich macht und da auch investiert, also das ist eine Form von Invest, wenn man es mal nur mit Business KPIs benennen will, vielleicht ist es ein Marketing Spend sozusagen, ne? Also dass ich in meine Nachbarschaft investiere, das beginnt, dass ich morgens Hallo sage und dass ich sehe, da gibt es eine Gruppe, die braucht was, dann stelle ich denen doch meine Sache zur Verfügung, immer natürlich. Im Zusammenhang, am Ende muss ich das Geld verdienen, was in der Gastronomie, wie wir wissen, ein bisschen herausfordernd ist als woanders. Das darf sich nicht beschneiden, aber ich glaube, es ist halt was dir vielleicht eine der wertvollsten Currencies bringen kann, nämlich Stammgäste. Ne?
Kann ich ein schönes Beispiel nennen? Bin ich vorher gar nicht drauf gekommen, ich weiß nicht warum, aber es ist gerade noch zur rechten Zeit da. Wir haben hier in Köln, ich wohne am Rathenauplatz und wir haben hier eine innige Gemeinschaft innerhalb der Nachbarschaft. Und innig, wie man es auch nennen möchte, also wir grüßen uns, wir sprechen miteinander, also ist eine ganz gute Gemeinschaft hier, auch wenn es in einer Großstadt ist und wo es dann häufiger anonym ist. Man kennt sich hier. Und hier hat jetzt ein Kioskbesitzer gewechselt und der hat aus diesem Kiosk, was wirklich ein Kiosk gewesen ist, so ein Kiosk-Café-Konzept gemacht, sehr, sehr klein und hochwertigen Kaffee, wirklich eine schöne Qualität und hat das als Nachbarschaftstreffpunkt forciert und hat sich auch sehr viel mit der Gemeinschaft, mit der Nachbarschaft connected. Wir sind dann Silvester, sind wir dann immer darüber und da hat man da draußen gestanden, der hat ein bisschen Musik. Also es gab eine Verbindung, obwohl es nur in Anführungsstrichen ein Kiosk-Café war. Es gab Laufgruppen, die hattest du damals auch angesprochen in Hamburg. Es wird hier gestrickt, ich glaube stricken oder häkeln oder irgendwie sowas machen die zusammen. Und ja, aber solche Aktionen sind halt sehr präsent und die haben jetzt, und jetzt kommt die Kurve, die ich kriegen wollte, die haben jetzt ein Restaurant hier eröffnet, ungefähr 200 Meter weiter. Und dieses Restaurant ist rustikal, gut bürgerlich, würde ich sagen, aber das ist immer rippelrappelvoll. Die haben vorher an der Community gearbeitet und jetzt, ach, lass uns mal rübergehen zu Hin und Weg und wir gehen mal zu denen eine Kleinigkeit essen. Einfach, weil diese Verbindung da ist. Die ist vorher geschaffen worden. Also das, was du gerade Invest genannt hast, haben die mit diesem Kiosk-Café und der Connection geschaffen und jetzt haben die ein gut laufendes Restaurant, meiner Perspektive nach. Genau das ist hier gerade passiert.
Ja, natürlich. Also ich glaube, das bleibt ja auch. Also man kann das auch nicht einfach fallen lassen, wenn du, und das gilt, ob man jetzt den eigenen Laden aufmacht als Gastronom oder ob man jetzt auch, sag ich mal, in Lizenz irgendwas öffnet. Also da bin ich auch überzeugt davon, dass, sagen wir mal, okay, die Lage kann vielleicht so gut sein, dass man auch mit einer gewissen, sag ich mal, Scheißegal-Haltung vielleicht durchkommt. Aber ich glaube, für Für einen ganz großen Teil ist für einen längerfristig gastronomischen Erfolg das unabdingbar. Also sich in die Leute reinzufühlen, denn wir reden viel immer über Mitarbeitende, über sonst irgendwie. Aber auch die Gäste muss man zumindest im Ansatz verstehen, ob man das jetzt vielleicht macht, indem man sich dann verstärkt lokalen Social-Media-Gruppen anschließt und erstmal guckt, was da ist. Am besten redet man natürlich mit den Leuten. Das fällt den meisten Gastronomen ja auch relativ einfach. Aber das ist ja auch eine der grundlegenden Werte, die die Gastronomie seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden irgendwo ausmacht. Ne? Also der klassische Bartender, der immer zuhört, so ungefähr. Ne?
Ja. Jan-Peter, du hattest erzählt, Neukölln, dort wird im Café gezeichnet, wird Akt gezeichnet, Handys sind verboten, die werden am Eingang abgegeben. Und glaubst du, dass das immer mehr Platz einnimmt, also dass das wirklich ein Trend ist, der sich durchsetzen kann, dass das ein Weg ist, um diese Verbindung zu schaffen? Also ob es jetzt Aktzeichnen ist oder ich mag...
Ja, genau. Ich verstehe, was du meinst. Ja, klar. Ist ein sehr schönes und schillerndes Beispiel. Ja, da wird das Rad eigentlich nicht neu erfunden, aber irgendwie werden da wieder neue Speichen draufgezogen, ist mir so mein Gefühl. Ne? Also ob es Quizabende sind, ich sehe überall irgendwie Bingo-Abende oder Pub-Quizzes oder so, was irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass das mal eine Zeit lang ein bisschen uncool war, aber dass das jetzt irgendwie total wieder zurück ist. Wir haben natürlich in Berlin auch eine große Expat-Community, also gerade englischsprachig aus dem Raum, aus dem Pub, also da kennt man das ja wirklich aus den Pubs, da ist es ja immer da gewesen. Eisstockschießen beim Berlo im Winter, was habe ich gesehen, Tacos und Chess, da treffen sich die Leute und spielen gegeneinander Schach und es gibt Tacos dazu. Also ein sehr spezielles Thema oder Trash-TV und Burger. Also dass man halt irgendwie das, was man als Kernkompetenz hat, ja, Essen und Trinken, das ist ja immer noch, das darf man ja nicht falsch verstehen. Ne? Das ist natürlich, wenn das nicht, die Qualität nicht stimmt, die muss natürlich beiläufig perfekt sein, dann wird das andere wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Aber dass man drumherum wirklich Erlebniswerte schafft, die über dieses reine Ambiente-Erlebnis hinausgehen. Ne? Also wir hören das ja immer wieder, ne? Gastronomie muss auch ein Erlebnis schaffen. Ja, dann das ist ein ganz konkreter Anlass. Dann lass doch die Gäste selbst ihr Erlebnis schaffen und Teil dieser Geschichte werden. Und das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Also ich bin auch schon bei 1, 2, 3 von solchen Veranstaltungen dabei gewesen. Das ist einfach toll. Und ich glaube, dass das gerade bei jetzt auch in der jüngeren Zielgruppe, die sich ansonsten vor allen Dingen digital trifft, aber auch bei älteren Leuten, die dann vielleicht nicht mehr so oft ausgehen, aber auch irgendwie einen gemeinschaftlichen Anlass suchen, eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Und das gibt's übrigens nicht nur in der Stadt, das habe ich auch im ländlichen Raum, sieht man sowas immer häufiger. Dort, ich habe es ja schon gesagt, wo die klassische Dorfkneipe vielleicht ein Stück weit verschwindet, entstehen jetzt an vielen Stellen wieder so Dorftreffs, also oder auch vielleicht von der Dorfgemeinschaft oder von der Stadtteilgemeinschaft geführte Betriebe in Vereinsformen oder so, die dann halt auch solche Veranstaltungsformate wieder machen. Oder dass Menschen einfach zusammensitzen, bis hin zu Senioren und Senioren, die dann sich dann nochmal das Thema Social Media zusammen anschauen und sich da weiterbilden gegenseitig. Also da geht einem echt das Herz auf, wenn man sieht, wie diese Orte quasi wirklich mit menschennahen Themen wieder neu aufgeladen werden. Klar, am Ende steht auch immer irgendwie ein Stück weit die Wirtschaftlichkeit, nicht nur bei den profigastronomischen Betrieben, sondern natürlich auch solchen, die sich in einer Vereinsstruktur oder so organisieren. Auch da muss es ja einigermaßen funktionieren. Aber diese Erlebnisformate oder diese Möglichkeiten, sich zu beteiligen und zu engagieren, das wird anscheinend meiner Beobachtung nach gerade immer größer.
Und Markus, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, du weißt ja nie, was rauskommt. Ne? Also das Beispiel von dem Kioskbesitzer, der mit nur oder vielleicht auch wegen dieser Reputation überhaupt sein lokales Restaurant selber erfolgreich aufmachen konnte, ist ein Beispiel. Und wir hatten unser Schwestermedium, die Textilwirtschaft, hat Porträt gerade zu Papperts, wenn euch das was sagt, Bäckereikette, auch relativ groß. Ich meine, ist es Nordrhein-Westfalen? Ich weiß gerade nicht genau wo, aber auf jeden Fall, die sind relativ groß geworden. Die haben auch immer stärker auf Gastronomie gesetzt und die haben eben diese Lauftreffs auch eine Zeit lang gemacht. Und die haben daraus dann aber gezogen, dass sie sogar quasi ihr eigenes Branding verändert haben, weil die haben eben so ein bisschen was gesucht und haben dann damals, also beschreiben sie es jetzt heute dann zumindest, dann so, ja, gesundes Brot, lange Teigführung, gute Zutaten, das macht ja sowieso irgendwie jeder, wir brauchen was Besonderes. Und da kamen dann halt immer diese Lauftreffleute anscheinend vorbei und haben gesagt, alles klar, dann sind wir jetzt der Fitnessbäcker. Also das ist, also auch da hat sich das dann quasi gegenseitig wieder so befruchtet, dass man sich auch prägen lässt durch diese Gemeinschaft und sie nicht nur prägt dadurch, dass man der was zur Verfügung stellt.
Ja, und sowas kommt ja erst durchs Tun durchs einfach mal machen und gucken, wie reagieren die Leute da drauf. Ich kann vorher viel vermuten und auch das, was ich gerade gesagt habe mit dem Kiosk, das ist ja nur von außen von mir eine Wahrnehmung, aber ich wusste, wie es vorher war und dieses Restaurant auch vorher war, bevor die das übernommen haben. Und deswegen glaube ich, ja, wie du sagst, man weiß ja nie, was bei rauskommt und wie sich das so weiterentwickelt. Und ein Aspekt, den ich gerne noch mit einbringen würde zu dem, was du gerade gesagt hast, Jan-Peter, die ganze jüngere Generation, ich sag mal so die Anfang 20-Jährigen, vielleicht Mitte 20-Jährigen, für viele ist ja dieser digitale Austausch am Smartphone, am Laptop und das ist ja für die normal. Die sind dann während Corona Teenager gewesen und das ist ja für die ganz anders, als es jetzt, sage ich mal, wir sind alle in einer Altersklasse etwa, ist für uns was ganz anderes. Die erleben das jetzt alles gerade vielleicht nochmal ganz neu oder mit einer ganz anderen Wertigkeit. Weiß ich nicht, aber die haben halt eine andere Vergangenheit als wir, die wesentlich digitaler geprägt ist. Einmal von der Technologie an sich, weil die zur Verfügung stand und auf der anderen Seite, weil wir halt durch Corona sehr stark eingeschränkt waren. Und die nehmen das vielleicht nochmal ganz anders wahr. Gut möglich.
Du meinst, ist das analoge Erlebnis?
Ja, genau.
Ja, klar, ich meine, es ist für uns ja wichtig, sind ja ungefähr alle im selben Altersband, würde ich jetzt mal sagen.
So Anfang 30 circa.
Anfang 30, genau. Plus X.
27, ja.
Ja, genau. Es ist einfach ja kaum vorstellbar, wie es ist, dass es immer schon da gewesen ist. Ich meine, jetzt ist es halt da, aber wir kennen es ja noch, dass es anders war. Und dieses Treffen sich früher zum Vorglühen oder so, das war ja gar nicht, manchmal auch ein bisschen organisatorischer Aufwand, weil man nicht wusste, wer und wo und wie und was. Und so, das ist ja alles jetzt immer gegeben. Es ist immer da und es ist irgendwie natürlich auch immer eine Möglichkeit, Gemeinschaft in irgendeiner Form da herzustellen. Und umso schöner ist es dann natürlich, aber das auch nochmal ganz anders zu erleben und dann auch in dem Moment vielleicht dann wirklich auch darauf zu verzichten. Also es gibt ja beide Extreme, ne? Also ich habe wir hatten vorhin die Foodbrands, die gut funktionieren, die brauchen schon wahnsinnig viel Digitalität. So, also weil so ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl, dass es da vor allen Dingen darum geht, dass ja um die Inszenierung, ich bin da gewesen, habe jetzt eine halbe Stunde in der Schlange gestanden, habe jetzt diesen UFO-Döner oder so gegessen, ne? So, das müsst ihr jetzt alle sehen. Aber gleichzeitig dann dieses entspannte, gemeinschaftliche, da weiß ich nicht, ob es dann so, also das schönste Beispiel ist für mich eigentlich Zinos Spritz aus Frankfurt. Es ist ja so ein Gen Z-Aperitivkonzept, würde ich sagen. Dass er mittlerweile jetzt auch in Darmstadt oder Heidelberg, bin ich ganz sicher gerade, auch ist und in Köln jetzt auch aufgemacht hat. So ein Aperitiv-Spritzkonzept und da stehen wahnsinnig viele junge Menschen, trinken Spritzgetränke und es gibt wirklich ein sehr, sehr überschaubares Food-Sortiment und die Leute sind aber wirklich total im Austausch miteinander. Und also die Male, wo ich da gewesen bin, habe ich jetzt nicht so viele Smartphones da die ganze Zeit leuchten gesehen, weil es einfach auch einfach mal egal ist in dem Augenblick, ne? Weil dieses miteinander quatschen, sich unterhalten, eine gute Zeit haben, das geht halt auch mal ohne. Und ja, also eigentlich so ein sehr, sehr fast schon archaisches Bedürfnis, das da aber dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist eigentlich auch eine sehr gute und schöne Botschaft für die Gastronomie, finde ich.
Wobei ich da auf jeden Fall noch den Aspekt aufmachen würde, dass du natürlich beides brauchst. Also wenn du es natürlich schaffst, diese tollen analogen Momente zu schaffen, ist das wahrscheinlich das Ideal. Aber gerade hier Zino Spritz etc. sind natürlich sehr erfolgreich auf ihren jeweiligen sozialen Medien, nehme ich an, unterwegs. Absolut. Und das ist, ja, eins ist es, also vielleicht sind wir auch eher noch die Generation, wo man noch mehr Leute trifft, die vielleicht auch sozialen Medien für den privaten Bereich oder sonst irgendwie ein bisschen ablehnen. Ich glaube, für die Jungen, da ist das einfach sehr, sehr, sehr selbstverständlich. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach, dass du beide Klaviaturen spielen musst. Also wenn du es vor Ort schaffst, ein analoges Erlebnis zu spielen, die Kraft und die Menge, die neuen digitalen Möglichkeiten an Marketing und selbst wenn es Micromarketing, selbst wenn es nur in deiner Stadt oder nur in deinem Viertel oder sonst irgendwie ist, ich glaube tatsächlich, ohne geht es nicht, weil da werden wir bei der Wirtschaftlichkeit auch noch hinkommen, die generell digitale Effizienz zu schaffen, um ein möglichst gutes Gasterlebnis zu erbinden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Formel, die für viele gelten kann, muss. Aber was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man da aktiv ist, vielleicht sich auch sogar ein bisschen einmischt, weiß nicht, ob man jetzt nur wirbt, aber sich auch engagiert im Digitalen und die Leute sich dann, aber das ist das Ideal, wenn du es dann geschafft hast, sie kommen zu dir und machen dann das Handy aus. sobald sie wieder weggehen, gucken sie aber vielleicht gleich wieder auf deiner Seite, was für einen neuen Post es gibt, dann hast du ein vermutlich relativ gut funktionierendes Konzept.
Mhm. Ja. Das ist richtig, ja.
Absolut, absolut. Das ist halt der erste, ist genau wie du sagst, das ist der erste Touchpoint für viele, wo man vielleicht das erste Mal in Kontakt gerät und dann entscheidet sich's. Bin ich weiter interessiert? Ist das die Eintrittskarte oder bin ich nicht weiter interessiert? Und deswegen sage ich ja auch, ist ein, denke ich mal, ein ganz netter Satz. Wir müssen unsere Leidenschaft, also das, was wir wirklich im Herzen tragen, müssen wir digital nach außen tragen, dass die Leute das digital schon wahrnehmen und dann dürfen wir es auf halber Strecke, wenn sie dann analog zu uns in den Betrieb kommen, dürfen wir es dann nicht vergeigen. Also Leidenschaft digital sichtbar machen, das ist die Eintrittskarte für den ersten analogen Touchpoint dann. Ja. Lass uns mal über das Thema Wirtschaftlichkeit sprechen. Wir haben es gerade schon 2-3 Mal erwähnt und das ist ja dann meistens so, wie wir das hier besprechen, ist das alles so ganz nett, nette Konzepte und hört sich gut an und denkt man sich, okay, ja, nickend stimmt man dem Ganzen zu, aber das muss ja auch irgendwo tragbar sein. Und wie schaffen wir es, und das ist eine Frage an euch beide, bin gespannt auf eure Ideen, wie rechnet sich das, wenn auf der anderen Seite dann es auch viele Menschen gibt, die sich heutzutage, Gründe kennen wir alle, brauchen wir nicht drüber reden, wenn sich viele Menschen einfach diesen Besuch des dritten Ortes einfach nicht mehr leisten könnt. Was sind so eure Ideen dazu? Wie schaut ihr da drauf, Markus?
Ja, also das ist natürlich eine große Frage und wir machen jetzt hier auch natürlich ein bisschen Glaskugelleserei, aber wir wissen ja aus den verschiedenen Marktzahlen etc. Ich glaube, Jochen Pinske hat es in einer seiner letzten Vorträge gesagt, Marktforscher von Circana, die meisten werden ihn in der Branche wahrscheinlich irgendwie schon mal gehört haben. Wir sind raus bei Trading Down, was man früher gesagt hat. Man nimmt das zweite Getränk nicht mehr, sondern wir sind längst angekommen beim Trading Out, was eben auch genau das unterstreicht, was ihr da ja schon in die Diskussion bekommen habt. Es gibt immer mehr Leute, die sich das nicht leisten können oder wollen. Es ist schwierig, nach Rezepten zu gucken. Also ich glaube, eins der offensichtlichsten, aber das predigen insbesondere Leute wie dir oder auch wir auf unseren Seiten und wahrscheinlich Jan-Peter, du bei dir auch, sondern es erhöhe da die Effizienz, wo du kannst, ohne dass das Gasterlebnis leidet. Also das sind aber jetzt auch keine neuen Tipps, auf eine hohe Digitalisierung hinten dran zu gucken. In der Küche, auch bei Individualkonzepten, die Effizienz zu steigern. Ich denke, was auf jeden Fall natürlich auch ein Punkt ist, wenn man hier sowas wie Vinus Spritz anguckt, ist, okay, dann muss ich halt auch mein Angebot anpassen. Ne? Dann gibt's eben nur noch Kleinigkeiten, die aber auch günstiger sind und ich mache es halt eben über die Menge in irgendeiner Form. Bei den Kaffeeläden, wenn man sich sowas wie Plex und Lab Coffee, die erfolgreich sind, oder Luck & Coffee, die aus China kommen, die gehen auch über den Preis. Und selbst Goldies und Burgermeister, da ist der einzelne Burger nicht günstig jetzt im Sinne, wie es vielleicht mal vor 5 bis 10 Jahren war. Aber es ist trotzdem halt was deutlich anderes, als mich in einem Full-Service-Restaurant oder auch in einem guten hinzugucken und dort den Burger zu bestellen. Da ist trotzdem noch mal was drin. Ja, also ich denke, hohe Effizienz ist wichtig. Es gibt nicht so viel, wo man bei Personal- und Wareneinsatz sparen kann oder sollte. Vielleicht sind es die Rezepturen noch ein bisschen. Und dass ich es eben anpasse und mich sehr, sehr genau hinterfragen muss, ständig, was brauche ich, was kann ich machen? Und das ist halt, was man ja immer sagt, ein gut geführter Restaurantbetrieb hat einen guten Kulinariker dahinter und gleichzeitig einen guten Unternehmer, also Wirtschaftler, der das Ganze durchrechnet. Und ich denke, das bleibt nicht aus und wir müssen uns da auch nichts drüber vormachen. Wir haben, glaube ich, jetzt im Januar die höchsten Insolvenzzahlen in der Gastronomie seit, was weiß ich, wie lange irgendwie erlebt laut Kreditreform. Und wenn wir uns jetzt die Welt angucken, man hat gedacht, nach Corona kommt man ein bisschen raus. Ich befürchte, dass es da leider auch noch eine weitere Bereinigung gibt. Und
stimme ich zu,
ja. Erfolgreiche Unternehmer sagen halt immer auch ein bisschen, da sind auch Chancen drin. Da kann ich vielleicht aus meinem Konzept, wenn ich das überlebt habe und bewiesen habe, ich kann da drin arbeiten, komme ich später vielleicht auch weiter. Also man sollte immer ein bisschen auch aufs Positive gucken. Aber es ist nicht ganz easy gerade.
Ja, absolut. Dann würde ich total zustimmen. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was in den letzten 2-3 Wochen allein hier in Berlin an vormalig gut laufenden Konzepten, die es auch schon ein bisschen länger am Markt gibt, ob es 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre waren, was da jetzt schon wieder alles zugemacht hat. Und es ist in anderen Städten ja nicht anders, ne? Also das sind großenteils würde ich jetzt mal sagen, Betriebe, die in Anführungszeichen normalen Zeiten vielleicht wirtschaftlich ganz gut durch die Zeit oder einfach gut arbeiten hätten können und das jetzt eben nicht mehr tun können. Also da ist, ja, Marktbereinigung ist ja auch immer, dann sind auf, ist einfach eine Ansammlung von vielen individuellen Schicksalen und manchmal gibt es natürlich viele Gründe dafür, warum Konzepte dann nicht mehr funktionieren, aber man, also die Anzahl oder die Häufigkeit von jetzt Schließungen, die ist enorm. Und ich sehe da auch ehrlich gesagt aktuell kein Ende in Sicht, leider. Und ja, die Effizienzschraube, natürlich, das wird an vielen Stellen, wird die ja schon gedreht, es wird ja auch immer wieder gesagt, ne? Man muss dann noch mehr genauer an die Zahlen gucken, Prozesse optimieren und das quietscht ja schon, ne? Also das quietscht ja schon in vielen Betrieben so enorm, weil ich schon auch merke manchmal, wenn ich in einem Restaurant bin, hier wurde schon enorm an der Effizienzschraube gedreht. Also dass das Upselling wirklich schon richtig heftig ist, dass ich denke, so, ja, jetzt wurde ich schon dreimal nach einem neuen Glas gefragt. Ja, dass der Sitzplatzumschlag forciert wird, dass die Leute eigentlich möglichst schnell wieder raus sein sollen und so. Das zahlt ja nicht alles unbedingt auf die Aufenthaltsqualität ein. Und jetzt dieses Beispiel, dass dann, wenn man sich dann noch vorstellt, dass dann Leute noch zum Stricken oder Häkeln oder Aktzeichnen kommen, das, und dann an einem Kaffee, an einem Milchkaffee dann vielleicht irgendwie nuckeln einen halben Abend lang. Ja, wir reden hier von einem großen, diffusen Ganzen und jeder Betrieb muss da für sich natürlich seinen Weg finden und das ist aktuell schwer genug. Ja, also ich habe erstmal, muss ich auch mal sagen, einen Riesenrespekt vor allen, die sich das aktuell antun und irgendwie auch dazu sehen, dass sie da irgendwie durchkommen. Weil du vorhin den Jochen Pinska erwähnt hast, der hat in diesem Zusammenhang auch gesagt, dass quasi ein ganzer Teil der Bevölkerung, also gerade einkommensärmere Schichten, quasi aus dem gastronomischen Markt ausgeschieden schon sind und dass man sich mit denen eigentlich auch nicht mehr beschäftigen müsste. Ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, aber das habe ich in einem Branchentalk von ihm vernommen und war danach dann schon so ein bisschen irritiert, würde ich sagen, weil das kann es ja nicht sein. Also wenn Gastronomie am Ende im Ganzen dann nur noch für einen Teil der Gesellschaft da ist, für einen kleiner werdenden Teil, der sich auf viele von den Sachen, wir haben ja weiterhin sehr opulente Konzepte, auch sehr luxuriöse Konzepte, die werden ja auch nicht weniger, dann nur noch sowas funktioniert, das wäre natürlich dann jetzt Stichwort dritter Ort, unser Thema heute, dann ja, das wäre schon eine ziemliche Bankrotterklärung eigentlich. Und ich habe mich da mal so ein bisschen rein vertieft und schon jetzt auch Beispiele gefunden, die so mithin unter dem Begriff Social Gastronomy zusammengefasst werden. Was ich super spannend finde, das reicht von ja, den schon gesagten Nachbarschafts- oder Dorftreffs bis hin zu halböffentlich oder öffentlich geführten Kantinen, wo man wieder ein gutes Mittagessen bekommen kann, sodass man ja, auch gegen die Einsamkeit und für gute Ernährung vielleicht auch in Stadtteilen, wo es sonst kaum noch ein leistbares Restaurant gibt, dann auch mal essen gehen kann. Und das schönste Beispiel, da war ich selber leider noch nicht da, aber vor 2 Wochen gab es hier einen Vortrag zu dem Thema, das heißt Dessering aus Amsterdam. Und das ist eigentlich eine total coole Mischform aus so, ja, so sagen wir mal so Gemeinschaftsgastronomie und hippen Konzept, weil die haben so ein flexibles Preismodell, Pay as you can nennen die das, also die Leute sitzen an großen Gemeinschaftstischen, da kommt auch die ganze Stadt zusammen und Touristen und Büromitarbeitende, Studierende, was auch immer, Nachbarn und es gibt dann ein veganes Buffet. Menü, Mittagsmenü und du bezahlst halt so viel, wie du kannst. Die machen das dann plakativ, zeigen dir 2,50 Euro ist vielleicht dann der Wareneinsatz gesichert, ab 8 Euro dann die Prime-Cost, fiktive Zahlen jetzt und ab so und so einem Betrag investierst du sozusagen in die Zukunft dieses Betriebes und wenn du noch mehr zahlen kannst und hier dieses, weil du es cool findest und es dir leisten kannst und diese Gemeinschaft unterstützen willst, dann bitteschön, dann mach das. Und das funktioniert sehr gut. Die verkaufen mehrere tausend Essen in 2 Standorten in Amsterdam mittlerweile und haben jetzt sogar ein Fine-Dining-Restaurant aufgemacht. Das finde ich wirklich cool, wo es nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Also du bezahlst mindestens 48 Euro für dein 6-Gang-Menü, kannst aber dann nach ähnlichen Stufen wie bei dem Lunch-Konzept dann eben entsprechend mehr bezahlen. Und in dieser Mischkalkulation scheint es ganz gut zu funktionieren, wurde mir so berichtet. Und ja, finde ich total bemerkenswert. Und ich hoffe, dass es sowas Ähnliches dann auch mal irgendwann in Deutschland geben wird.
Also klingt ja total spannend auf jeden Fall und auch nach einem sehr bewundernswerten Konzept. Ich muss aber ehrlich sagen, vielleicht da ein bisschen ich bezweifle, dass man das im großen Stil irgendwie, also auch wirtschaftlich auf die Beine kriegen kann. Aber überall, wo es funktioniert, natürlich absolut begrüßenswert und auch ja absolut wichtig, die Teilhabe. Also ich kann eher sagen, so von mir in der Gegend, das ist eher dann so, dass sowas von eben so Initiativen, Nachbarschaftsvereine etc. ausgeht. Aber da steht halt auch kein Profit dahinter. Ne? Also das macht auch niemand, weil er Geld damit verdienen will, sondern das machen Leute, weil die sich für ihre Nachbarschaft engagieren, was toll ist, was wir vielleicht sogar, ich darf jetzt nicht zu laut sagen, fast noch mehr brauchen als die Gastronomie, also Leute, die
sich für andere einsetzen.
Das absolut und mega, wenn sowas auch in der Form funktioniert. Ich fände es auch toll, wenn es das in Deutschland dann noch über eine längere Zeit gäbe. Ich bin ein bisschen skeptisch einfach, sage ich.
Ja, das kann ich total teilen. Also, ne, also ein Beispiel, was ich jetzt, da bin ich jetzt selber noch nicht gewesen, das kommt aus Dänemark, das heißt Bouillon, also in Anlehnung an die französischen und die Pariser Bouillons, die ja wirklich für die Arbeiterschaft einfache Suppenküchen gewesen sind. Das ist ein Konzept aus Dänemark, was jetzt in Hamburg den ersten Laden aufgemacht hat und die gibt es auch schon 3-4 Mal in Dänemark und das ist ein systemgastronomisches Konzept, aber was mit sehr günstigen Preisen arbeitet. Also das, man bekommt ein Viertliter Wasser schon für 1 Euro und ein einfaches Gericht für 7-8 Euro zum Mittagessen. Da spiegelt sich dieser Gedanke, glaube ich, schon ein Stück weit wieder, aber dahinter liegt auf jeden Fall ein profitorientiertes Unternehmen. Also mal gucken. Also auf jeden Fall, dadurch, dass sich die Situation so verändert, wie wir es gerade sehen, entstehen möglicherweise hoffentlich neue Räume für auch solche gastronomischen und unternehmerischen Konzepte, die dann ja dann vielleicht nochmal anders denken und irgendwie Gastronomie nochmal neu erfinden, aber sich auf alte Werte zurückziehen. Fände ich schön.
Absolut.
Fand ich auch super. Sehr begrüßenswert, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist dann so eine Idee, wo man als Gast sagt, auch das ist spannend, das schaue ich mir mal an, was dann auch einen guten Zulauf bringt. Ich muss da aber auch aber sagen, wenn man das dann über das große Ganze sieht, die Leute haben deswegen ja nicht mehr Geld in der Tasche und können deswegen mehr in die Gastronomie investieren. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass es dann, so wie du gerade gesagt hast, Jan-Peter, andere Konzepte etabliert, ins Leben gerufen werden, wo es dann halt mehr draußen passiert oder mehr in gemeinschaftlichen Räumen. Keine Ahnung, es war ja auch vor Corona, war ja das Thema Delivery nicht so stark ausgeprägt in so vielen Facetten, wie es jetzt heute ist. Das ist ja auch aus der Not geboren und jetzt kommen wir demnächst wieder, sind wir in Not und vielleicht wird die Not noch größer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber dass dann neue Konzepte, die dann wieder lukrativ sind, geboren werden und man muss ja auch sagen, so schlimm das ist, dass Gastronomien vom Markt verschwinden, das schafft aber ja auf der anderen Seite wieder Platz für Neues, für neue Konzepte und der Kuchen wird für die, die noch übrig geblieben sind, natürlich wieder größer. Das heißt, wenn ich ein vernünftiges Konzept habe, was die Gäste anspricht, dann gehen die Gäste, die vorher zu dem anderen Gastronomen gegangen sind, gehen dann halt dorthin. Das heißt, diese Geschäfte laufen dann im besten Falle besser. Und ja, was die Zukunft bringt, ist wie gesagt, Kristallkugel, reinschauen, weiß man nicht. Aber ich finde, jetzt für diese Folge sind schon ein paar tolle Ideen und Impulse gesetzt worden. Und ich würde gerne noch einen Impuls mit reinbringen. Da hatten wir auch in Hamburg drüber gesprochen. Und ich glaube, du hattest das erwähnt, Jan-Peter, da geht es um ein Konzept, um ein Modell in Berlin-Kreuzberg. Da haben die eine Erdgeschossfläche gekauft, einen Bauernhof in Brandenburg und die machen eigenes Gemüse und so solidarische Landwirtschaft. Und das bedeutet dort keine Miete mehr und ehrlich gesagt, ich habe es nicht so richtig verstanden. Kannst du das nochmal erzählen? Ich lese das hier gerade durch, Digga.
Aber ganz ehrlich, ich hatte das erste Mal irgendwo auch nur so einen Dreizeiler darüber gelesen und habe es auch nicht verstanden. Und das macht mich dann eigentlich auch immer neugierig.
Nein, Gott sei Dank.
Und dann bin ich hin und hab's mir erklären lassen. Ja, das ist natürlich auch ein sehr spezielles Modell, wie Gastronomie funktionieren kann als dritter Ort und als Gemeinschaftsort. Aber ich drüssel es mal ein bisschen auf. Also es gab dort, die hatten die Möglichkeit, eine Erdgeschossfläche zu kaufen, weil Geld aus einer Erbschaft vorhanden war. Und einer der Betreiber, der auch aus der solidarischen Landwirtschaft beziehungsweise ja, Stadtgärtenkollektiv aus dieser Welt kommt, gesagt hat, er möchte irgendwas schaffen, wo man diese tollen landwirtschaftlichen Produkte, die erzeugt werden, aber nochmal anders inszenieren kann. Also wirklich, der kam eigentlich sozusagen von der Pflanze her ein bisschen und hat dann gesagt, okay, dann machen wir eine Gastronomie. Ein Teil dieses Konzepts ist aber auch, dass wir einen Bauernhof in Brandenburg erwerben, wo wir dann perspektivisch, oder jetzt wahrscheinlich fangen sie jetzt damit an, Gemüse erzeugen und das dann auch dorthin bringen, also dort ihr eigenes Gemüse verarbeiten. Auch das ist ja jetzt nichts Neues, das machen ja andere auch. Nichtsdestoweniger ist das natürlich dann nochmal eine sehr schöne Wertschöpfungskette so quasi in der eigenen Unternehmensform. Plus es können auch andere solidarische Landwirtschaften, also andere Erzeugerbetriebe dort vor Ort ihre Produkte verkaufen bzw. verteilen. Also ne, die brauchen ja auch immer Orte, wo sie dann Menschen das aushändigen können. Das ist ja auch nicht immer überall gegeben. Das machen sie zusätzlich und sie stellen diesen Raum außerhalb der gastronomischen Zeit dann auch nochmal Gruppen zur Verfügung von irgendwelchen Rave-Kollektiven, die sich da über Clubkultur, über queere Clubkultur unterhalten, bis zu Nachbarschaftstreff. Da sind aber auch Schulen, die da irgendwie Sport machen können oder irgendwie also Jugendsport und so. Ja, also will ich einen Raum nochmal neu denken quasi, ne? Das ist das Konzept. Und das ist natürlich alles erstmal nur möglich, weil sie Besitzer der Fläche sind. Ja, das muss man auch sagen. Weil wenn du natürlich eine Miete bezahlen musst, dann hast du erstmal, naja, ich weiß nicht, wie man die Daumenregel war, so 4-5 Tage im Monat erstmal damit zu tun, dass du die Miete wieder reinholst. Und wenn das wegfällt, hast du natürlich dann auch schon ganz andere Möglichkeiten. Ich finde es einfach schön, weil es zeigt, wie ein Ort sowohl ein gastronomischer Ort sein kann, aber auch ein Ort für die Communities, für die Nachbarschaft. Und diese Orte werden ja weniger, hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Ein schönes Beispiel, was man auch machen kann. Das ist sicherlich jetzt ein sehr spezielles Beispiel, aber ja, mal gucken. Vielleicht wird es ja noch mehr von solchen Konzepten geben in Zukunft.
Ja, aber auch ein sehr schönes Beispiel und wir schließen da irgendwie auch den Kreis zum Anfang, ne, wo wir über die Emotionen der Gastronomie gemacht haben. Und hier wird die Emotion ja schon über diese Origin-Story, würde man bei Superhelden sagen, so ein bisschen vermittelt. Ne? Also du hast schon, bevor sich jemand dorthin setzt oder warum er dorthin kommt, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht in Berlin ein bisschen besser funktioniert als in manch anderen Städten, aber hast du schon eine Geschichte erzählt, also was du damit verbindest, bevor du das erste Mal quasi da war, weil du dich halt damit ein bisschen beschäftigen kannst und eben viele Sachen dabei sind, die einfach sehr unterstützenswert sind und dir einfach auch auf eine andere Weise vielleicht ein gutes Gefühl geben, ausgerechnet dort essen zu gehen.
Richtig.
Letzte Frage an euch beide. Wenn wir jetzt so nochmal in die Kristallkugel schauen und 10 Jahre in die Zukunft schauen, wenn wir in ein Restaurant gehen, was ist anders? Was hat sich verändert, weil die Branche dann den dritten Ort ernst genommen hat?
Also ich glaube tatsächlich, es wird anders aussehen. Von dem Spirit, den wir jetzt hier relativ stark rausgearbeitet haben in den letzten 50 Minuten, wird sich gar nicht so viel verändert haben. Du wirst Leute dort treffen, die zusammen reden, lachen, einfach eine gute Zeit im Austausch haben. Pärchen, die sich vielleicht das erste Mal treffen, weil auch wenn man, wie auch immer man sich in 10 Jahren verabredet, vielleicht gibt es dann keine Apps mehr, sondern was anderes. Irgendwo muss man ja trotzdem dann mal hingehen und irgendwas machen. Es werden Leute zusammenkommen, die Läden werden sicherlich anders aussehen, das wissen wir auch alle, so man sagt grob 7 Jahre, ne, haben 7, 8 Jahre, dann brauchst du mal einen Overhaul, es wird dem entsprechenden Zeitgeist angepasst sein. Und was ich auch sehr sicher glaube, ist, was wir jetzt gerade wieder sehen, mit wo es gleich 2 gibt, es wird wieder Retro-Sachen geben. Die werden sich nur nicht wie jetzt auf die 80er stürzen, sondern vielleicht entweder eher auf die 90er dann zeitlich oder sogar schon die Anfang 2000er. Das ist sicherlich was ich glaube, das muss jetzt auch nicht gleich im ganzen Konzept sich widerspiegeln, aber in der Art, also mit dieser Erinnerung an eine glückliche Jugend, Kindheit, you name it, das passt einfach sehr gut zu Formen der Gastronomie, weil das eben auch diese erzählerischen Emotionen bedient.
Ja, Peter, was meinst du? 10 Jahre?
10 Jahre, dann bin ich, oh Gott, ja.
45.
37.
Bin ich 45, ja. Also, wie es aussehen wird, weiß ich nicht. Das macht mich aber auch immer so neugierig, weil es sieht jedes Jahr immer ein Stück weit anders aus. Das macht unseren Job ja auch so spannend. Manche Sachen kommen wieder, manche Sachen bleiben, manche Sachen sind dann nochmal ganz anders und das ist so das Schöne. Ich hoffe oder ich wünsche mir, dass das Thema Zugänglichkeit, also wirklich, dass Orte nicht so exklusiv sind, sondern inklusiv, dass sie wirklich für möglichst viele Menschen da sind, was ja auch viele immer von sich behaupten. Wir wollen das Wohnzimmer für alle sein. Ob man das da hinbekommt oder nicht, ist dann eine andere Frage. Aber das fände ich eigentlich super, super schön, wenn Gastronomie diese Rolle noch stärker in Zukunft übernehmen würde. Ich glaube, das wäre für die Gäste auch was Tolles, weil durch diesen hohen Grad an Digitalisierung und Echokammerisierung, wie auch immer man es nennen mag, sind ja die Zielgruppen werden ja immer kleiner oder die Menschen, mit denen man sich, denen man so begegnet, werden immer kleiner, sowohl analog als auch digital. Ne? Und wenn man dann einfach Orte hat, in denen sich ganz viele unterschiedliche Menschen begegnen, und das ist eigentlich ja, so hat Gastronomie wahrscheinlich angefangen. Und so wird sie auch in Zukunft dann hoffentlich weitergehen. Wenn das fortgeführt wird und auch dann nochmal in eine neue Form inszeniert wird, das fände ich sehr, sehr schön. Also wenn es wirklich möglichst viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weise ansprechen kann. Das bedarf natürlich vieler Dinge. Da glaube ich, dass zum Beispiel auf den Karten sich einiges wird ändern müssen. Also dass sich verschiedene Preisbänder geboten werden oder dass man Sachen noch komponentenhafter zusammenstellen kann nach den individuellen Bedürfnissen. Bin ich jetzt auf einen schnellen Snack da? Habe ich gerade nur einen Zehner in der Tasche oder auf dem Smartphone geladen oder möchte ich es mir heute mal richtig geben? Möchte eine Gönnung? Also dass so noch mehr Flexibilität reinkommt, ist natürlich für, wenn jetzt ein Gastronom möglicherweise zuhört, sagt, oh Gott, also soll es noch flexibler werden? Das muss ich mir noch mehr. Das ist natürlich alles immer also wahnsinnig kompliziert und herausfordernd, aber ja, sich noch mehr in die Rolle der Menschen und Gäste hineinbegeben, ist, glaube ich, schon sehr ratsam. Und da kann ich auch jedem empfehlen, einfach ganz oft auch selbst Gast zu sein. Einfach selbst zu schauen, wie ist das in anderen Läden? Wie sind die Menschen dort? Was spricht mich hier an? Was finde ich komisch? Was finde ich faszinierend? Was erklärt sich mir nicht sofort? Also damit irgendwie einfach noch mehr Tuchfühlung wieder aufzunehmen, wenn es die Zeit dann immer hergibt, mit dem man nicht selber im Laden stehen muss, und einfach noch mehr Nähe wieder aufzunehmen, um dann auch Nähe vermitteln zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg.
Ich glaube auch, wenn die eigene Motivation zu groß genug ist, dass ich den Wunsch habe, meine Gäste glücklich zu machen, wenn ich wirklich den aufrichtigen Wunsch habe, meine Gäste glücklich zu machen, dann ist die Motivation groß genug, dann auch flexibel zu sein, dann zu schauen, was möchten meine Gäste denn wirklich? Oder ich denke, dann wird auch so eine Flexibilität möglich sein, wenn sie denn dann in Zukunft so gefordert wird. Und ich habe einen ganz konkreten Wunsch, was ich mir, ob in 5 oder in 10 Jahren oder in 2 Jahren vorstelle und wünsche, gerade durch dieses Thema soziale Medien, der Austausch, der häufig gerade in den letzten Jahren digital stattfindet, wir von Algorithmen irgendwie gesteuert werden und wir in unserem Feed uns das anschauen, was uns interessiert und was wir toll finden. Ich denke mir manchmal, boah, wie langweilig ist das denn? Das ist doch der ganze Scheiß, den ich eigentlich toll finde, aber da kommt ja gar kein, da ruckelt's nicht mal, dass mal irgendwie eine andere Meinung zugelassen wird oder irgendwas, was mich vielleicht mal auf eine andere Idee bringt. Also manchmal bin ich echt gelangweilt von diesen Feeds, die auf mich zugeschnitten sind. Ich bewege mich nur in meiner Blase in Instagram und Co. Und ich habe den Wunsch, wenn ich dann rausgehe und Gastronomie dann erleben möchte, ob ich das jetzt primär mache, um essen und trinken zu gehen oder ob ich einen schönen Abend haben möchte mit meiner Freundin. Also ganz unabhängig davon möchte ich gerne, dass dort dann auch der Austausch mit anderen noch aktiver passiert, dass ich andere Eindrücke, andere Impulse, andere Meinungen und so weiter auch von dort, dass dieser Kontakt stattfindet, dass es nicht so anonym ist, hey Schatzi, wir gehen jetzt mal zu zweit, trinken ein Säckchen und essen was Leckeres, sondern dass man in der größeren Gemeinschaft zusammenkommt. Das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Genau.
Ja, aber was du gesagt hast, ich meine, was natürlich auch gerade mit Filterblasen und das Aufbrechen, das ist immer ein hehrer Wunsch. Man muss ein bisschen sagen, wir stehen auch an einem Punkt, wo wir noch gar nicht wissen, wie uns die digitale Welt in 10 Jahren beeinflussen wird, weil wir haben ja eigentlich mit dem, was gerade allgegenwärtig ist und was auch sehr viele gute Anwendungen hat, gleichzeitig aber halt mit generativer KI etwas, was noch viel stärker eigentlich nur die eigene Meinung befeuert, wenn man es nicht aktiv versucht zu bremsen. Und was das macht, wenn man das in eine andere Richtung denkt, könnte es natürlich auch sein, dass in 10 Jahren die Gastronomie ein Stückchen weit differenzierter ist, eben weil sich solche Filterblasen irgendwann auch noch stärker auf die tatsächliche Gesellschaft übertragen und man dann halt noch lieber, ich meine, ein bisschen hat man das jetzt heute auch, wenn man das Spritzlokal, das eher die Gen Z hat, und dann geht man vielleicht in das noble Lokal, vielleicht eher in einem bisschen höheren Alter etc. Das gibt es jetzt schon auch, aber vielleicht ist das auch was dann vielleicht auch stärker kommt und vielleicht dann aber als die große Kunst ist, dass diejenigen dann die sind, die diese Blasen eben wieder aufbrechen können. Aber die bisschen pessimistische Sicht war, das wäre, dass das vielleicht sogar tatsächlich noch ein bisschen zunehmen kann. Also was die sozialen Medien angefangen haben, der intensive Gebrauch von generativer KI vielleicht für den Rest der Gesellschaft tut. Man weiß es nicht. Wir wollen nicht kulturpessimistisch sein und nicht kulturpessimistisch hier aufhören, würde ich sagen.
Auf keinen Fall. Aber das ist, glaube ich, nochmal Material für eine ganz eigene Folge, wo man nochmal irgendwo 60 Minuten sich unterhalten kann. Das heben wir uns dann auf für die dritte Staffel im Herbst. Und das sollten wir wirklich machen, weil das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Beschäftige ich mich ja auch sehr viel mit und auch, was das für Auswirkungen auf uns als Mensch, auf die Gesellschaft, aber auch auf unsere Branche hat, wo die Reise hingehen könnte. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein spannendes Format, spannende Inhalte für ein neues Gespräch. Und an dieser Stelle würde ich mich auch von euch beiden verabschieden. Erstmal ganz lieben Dank, dass ihr da gewesen seid, dass wir uns getroffen haben. Ich glaube, wir haben hier die letzten 60 Minuten, wenn man sich die aufmerksam anhört, haben wir wirklich 7, 8, 9 interessante Punkte und Impulse mitgenommen, die zum Nachdenken anregen und vielleicht das ein oder andere Konzept verändern können oder den Blick in die Zukunft verändern können. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz tolles Format, ganz tolle 60 Minuten. Und deswegen ganz lieben Dank, dass ihr beide da gewesen seid. Und ich würde jetzt ganz kurz noch auf eine Sache aufmerksam machen, weil Pia Nierhaus und ich, wir beide machen ja häufiger mal so Workshops. Wir sind dann in Deutschland unterwegs und dieses Mal sind wir in Rust im Europapark und wir machen unseren Next Level Hospitality Workshop für 2 Tage. Wer Lust hat und Interesse hat, Zeit hat, auch mal hinter die Kulissen vom Europapark in der Hotellerie zu schauen. Wir gucken dort ins Europapark Lab, wo die sämtliche digitalen Lösungen austesten und vorher ausprobieren. Am 9. und 10. September sind wir dort, meldet euch sehr gerne bei mir. Den Link packe ich in die Shownotes und das soll es von mir gewesen sein. Und jetzt, ihr kennt es, wer dem Küchenherde-Podcast häufiger hört, verfolgt, meine Gäste haben das letzte Wort im Küchenherde-Podcast und deswegen würde ich direkt mal an euch beide abgeben, um euch von den Hörern zu verabschieden. Danke, dass ihr da gewesen seid.
Ja, ich setze einfach mal an dem Part der Werbeveranstaltung. Wer nämlich vorher auch schon ein bisschen was haben oder hören will über KI, Effizienz etc., haben wir am 17. und 18. Juni in Berlin unseren Digital Restaurant Day. Da geht es dann auch um ganz viele Themen, die wir hier abseits des Emotionalen besprochen haben, nämlich eher, wie setze ich denn die Sachen gut und sicher ein, damit ich auch bald noch da bin. Ansonsten muss ich sagen, das war ja quasi mein erster Podcast, also ein Virgin Podcast irgendwie. Ich fand das sehr schön. Ich fand das ein sehr angenehmes Gespräch. Sag auf jeden Fall an euch beide vielen lieben Dank, auch für viel zum Nachdenken und gegebenenfalls wiederholen wir das ja irgendwann mal.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken. Hat mir großen Spaß gemacht, wie immer. Und ich habe jetzt keine Digitalveranstaltung aktuell auf der Agenda. Sonst würde ich sie noch nachreichen, aber aktuell nichts geplant. Aber lest fleißig den Nomi-Blog und natürlich auch die anderen gastronomischen Fachzeitschriften. Das muss man wirklich sagen, da gibt es eine Menge an also jetzt, ich meine jetzt alle Medien damit, eine Menge an Informationen und Tipps, wie man durch diesen Dschungel ein Stück weit sich mit seiner Machete durchschlagen kann und wie man auch neue Systeme für sich finden kann, wirtschaftlich, kommunikativ und was das Thema Gastfreundschaft angeht. Und ja, das muss man halt ein bisschen tun. Aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Hilfestellungen. Da ist niemand irgendwie ganz allein damit mit dem Thema. Zum Glück.
Dankeschön.